Für die Predigt heute Abend habe ich uns drei Texte mitgebracht. Und zwar kündigt Jesus dreimal den Jüngern seinen Tod an und ich lese uns die Texte nacheinander vor. Der erste steht in Markus 8, ab Vers 31. Da heißt es: Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie ein Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen. Aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Weg mit dir, Satan! Hinter mich! Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann kündigt Jesus den Jüngern ein zweites Mal seinen Tod an. In Markus 9, ab Vers 30. Jesus und seine Jünger verließen die Gegend und zogen durch Galiläa. Aber Jesus wollte nicht, dass es jemand erfährt, denn er wollte seine Jünger lehren und ihnen erklären, was ihm bevorstand. Der Menschensohn wird ausgeliefert werden in die Hände der Menschen. Sie werden ihn töten. Aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Doch die Jünger verstanden nicht, was Jesus sagen wollte. Und sie scheuten sich, ihn danach zu fragen. Und dann in Markus 10, ab Vers 32, da kündigt Jesus ein drittes Mal sein Sterben an. Auf dem Weg nach Jerusalem ging Jesus vor den anderen her. Alle, die dabei waren, wunderten sich. Aber die Jünger, die ihm folgten, hatten Angst. Dann nahm Jesus die 12 noch einmal beiseite. Er kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen sollte. Wir ziehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den führenden Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und an die Heiden ausliefern, die unser Land besetzen. Die werden ihn verspotten und anspucken, ihn auspeitschen und töten. Aber nach 3 Tagen wird er auferstehen. Kennt ihr das? Da sagt man einer Person oder vielleicht auch mehreren Personen etwas mehrmals. Klar, und man denkt auch sehr deutlich. Aber dann im Gespräch nach und nach stellt sich heraus, die Person oder mehrere Personen haben es irgendwie doch nicht verstanden. Daran erinnert mich diese Begebenheit, wo Jesus 3-mal seinen Tod seinem engsten Freundes- und Mitarbeiterkreis ankündigt. Und man denkt, ja, wie oft soll er es ihnen denn noch sagen, dass sie es verstehen? Und darum geht es in diesen letzten Wochen, in diesen nächsten Wochen. Wir begleiten Jesus auf den letzten Tagen seines Lebens auf dem Weg nach Jerusalem. Und wenn man den Text so liest, dann merkt man, ja, Jesus weiß, was ihn erwartet. Er geht ganz bewusst diesen Weg ins Leiden hinein. Er sieht den Widerstand, die Ablehnung seiner Gegner. Und Jesus kennt sich in seiner Bibel aus und er weiß, es muss so sein. Der Gerechte, der im Auftrag Gottes kommt, er wird leiden müssen, um seine Aufgabe zu erfüllen. Und so kündigt Jesus seinen Tod den Jüngern 3-mal an. Aber auch da, nach dem 3. Mal haben sie es immer noch nicht verstanden. Jesus sagt es ein 1. Mal. Sie sind auf dem Land und unter sich. Da hat Petrus eine Sternstunde gehabt. Als Jesus fragt, Mensch, was denkt ihr, wer ich bin und was sagen die Leute? Da sagt Petrus, du bist der Christus. Du bist der König, auf den wir gewartet haben. Der Retter, der aufräumen wird. Auf dich haben wir gewartet. Und Jesus sagt, ja, das stimmt. Das bin ich. Aber ihr Lieben, ich werde leiden. Sogar sehr schlimm. Die religiösen Anführer werden mich aburteilen. Ich werde gelten wie einer, den Gott verworfen hat. Ich werde umgebracht werden. Aber auch hört das: Am dritten Tage werde ich auferstehen von den Toten. Sie schauen sich betreten an. Und Petrus, ja, der immer so ein bisschen vorlaut ist, der immer sagt, was er denkt, der nimmt Jesus nochmal zur Seite und sagt: Du, wir müssen mal miteinander reden. Das kann doch alles nicht dein Ernst sein. Aber dann bekommt Petrus zu spüren, wie ernst es Jesus meint. Er sagt: Geh mir aus den Augen, zu seinem vermeintlichen Musterschüler. Du hast ja keine Ahnung, was du hier forderst. Ein paar Tage später, sie sind im Norden, in Galiläa, sie sind wieder unter sich, da sagt Jesus es noch einmal: Ich werde der ganzen Brutalität der Menschen fähig sind, ausgeliefert sein. Sie werden ihre fiesesten Gedanken an mir austoben und sie wissen ganz genau, wo es weh tut. Sie werden mich töten. Aber bitte hört auch das. Nach 3 Tagen wird es vorbei sein und ich werde wieder leben. Die Jünger sind wieder betreten. Aber diesmal widerspricht keiner. Aber nach ein paar Minuten scheinen die Jünger wieder alles vergessen zu haben. Das nächste, was uns berichtet wird, ist die Diskussion der Jünger: Ja, wer ist wohl der Tollste und Beste unter uns? Wieder etwas später sagt Jesus es ein drittes Mal. Sie sind in der Gegend am Jordan, auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus geht schweigend vor ihnen her. Die Jünger fragen sich: Naja, was denkt er jetzt schon wieder? Sie haben kein gutes Gefühl. Und dann ruft er sie zu sich und sagt: Passt auf, wir reisen jetzt nach Jerusalem. Ihr müsst verstehen, was da passiert, wenn ich den religiösen Führern ausgeliefert werde. Sie werden zu Gericht sitzen und sie werden mich zum Tode verurteilen. Sie werden mich an die Römer ausliefern und die werden kurzen Prozess mit mir machen. Vorher werden sie ihren Hohn und Spott mit mir treiben und mich demütigen und quälen, so gut sie können. Ich werde es nicht überleben. Aber bitte hört mir zu, nach 3 Tagen ist der Spuk vorbei und ich werde wieder leben. Uns ist keine direkte Reaktion der Jünger genannt, aber das nächste, worüber Markus berichtet, ist die Frage von Jakobus und Johannes, wo sie zu Jesus gehen und sagen: Du Jesus, wenn wir im Himmel bei dir sein werden, dürfen wir dann zu Rechten und zu Linken von dir sitzen? Das ist der Anfang von Jesu Leiden. Er erzählt es seinen besten und engsten Freunden, die ganze Zeit mit ihm unterwegs sind. Und sie begreifen es nicht. Man hat so den Eindruck, sie lassen es gar nicht an sich ran, diese Botschaft, dass Jesus leiden muss. Sondern sie übergehen es einfach und sind ganz bei sich. Was passiert mit mir? Bin ich der Beste? Darf ich rechts und links von Jesus später in seinem Reich sitzen? 2 Aspekte dieser Geschichte möchte ich mit uns näher betrachten. Der erste Aspekt ist eigentlich eine ganz logische Frage. Was ist da eigentlich schiefgelaufen? Weihnachten ist noch nicht lange her. Die Hirten beten, die Sterndeuter bringen Geschenke, die Engel singen, alles ist gut. Dann vergehen 30 Jahre, Jesus beginnt an aufzutreten und er heilt Kranke. Da ist dieser Mann mit der verkrüppelten Hand, der nicht für den Lebensunterhalt seiner Familie sorgen kann. Und Jesus heilt ihn. Da ist die Frau mit der seltsamen Blutkrankheit, die schon so lange darunter leidet. Er heilt sie. Da ist der Zollbeamte, mit dem keiner etwas zu tun haben wollte, weil er mit den Römern gemeinsame Sachen macht. Jesus geht auf ihn zu und er verändert sein Leben und das von anderen gleich mit. Da sind die Kinder, die Jesus herzt und segnet. Da ist die Ehebrecherin, die Jesus vor dem Tod bewahrt und ihr damit einen ganz neuen Anfang schenkt. Das alles tut er. Und eigentlich müsste man doch sagen, ja, wenn jemand sowas tut, dann müssten ihm doch die Herzen zufliegen. Alle müssen sich freuen. Er hat niemanden bedroht. Er hat sich um kein Präsidentenamt beworben, hat keine Wahl manipuliert, er hat niemand betrogen, er hat auch keine Wahl als Betrug dargestellt, er hat keine Armee aufgebaut, er hat weder legal noch illegal viel Geld verdient. Er ist durch die Gegend gezogen, hat Gutes getan, hat Gottes Liebe an uns Menschen demonstriert. Was soll man da dagegen haben? Jesus sagt, nichts. Aber sie werden mich in Gewahrsam nehmen. Sie werden mich quälen, demütigen, verspotten und foltern. Und am Ende werden sie kurzen Prozess mit mir machen. Wir fragen heute noch nicht, wozu. Wir fragen heute, warum. Warum muss das geschehen? Weil genau das, was Jesus anderen Gutes getan hat, für die, die das religiöse Sagen haben, unerträglich ist. Jesus ist unerträglich und seine Gnade ist unerträglich. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht, werden sie einige Tage später brüllen. Der nicht. Wir wollen keine Gnade. Wir brauchen sie nicht. Und denen, die diese Gnade brauchen, denen gönnen wir sie nicht. Diese Gnade stellt nämlich alles in Frage. Der verkrüppelte Arm des Mannes, den er heilt, der seine Familie nicht mehr versorgen kann. Jesus heilte ihn am Sabbat. Konnte man nicht einen Tag noch damit warten, nach so langer Zeit? Kreuzigt ihn, den Gebotsbrecher. Die Frau mit der seltsamen Krankheit, die er heilte, galt nicht damals Krankheit auch als eine Strafe Gottes? Kreuzigt ihn, der Gottes Pläne durchquert. Der Zollbeamte, dessen Leben er auf den Kopf stellt. Wie kann man mit einem, der mit dem Feind Geschäfte macht, zusammenarbeiten? Ihm einen neuen Weg eröffnen? Kreuzigt ihn, der Menschen eine zweite Chance eröffnet, weil sie mit dem Feind zusammenarbeiten. Die Kinder, die er herzte. Was sind schon Kinder? Unnütze, noch nicht Erwachsene, kreuzigt ihn, der unnütz die Kinder segnet. Und die Frau, die Ehebrecherin, die auch eine zweite Chance erhält, nach dem religiösen Gesetz hatte sie den Tod verdient. Die Steinigung war doch voll in Ordnung. Stattdessen beschämt er uns, die religiöse Elite, die sich an die Gebote hält. Kreuzigt ihn, den Retter der Ehebrecherin. Gnade ist unerträglich. Jesus ist unerträglich. Er bringt alles durcheinander und deshalb muss er weg. Wir wollen keinen Gott, der dir alles auf den Kopf stellt. Wir wollen nicht von der Gnade leben. Wir wollen, dass wieder Leistung zählt, dass das Versagen bestraft wird, dass die, die Ungerechtes tun, dass die die gerechte Strafe bekommen. Wir wollen die gnadenlose Gerechtigkeit. Wir wollen das alles. Und Jesus wollen wir nicht. Und deshalb muss er weg. Die Leute, denen ich das jetzt so in den Mund lege, das sind ja keine superbösen Menschen. Das waren ja kluge Leute, die ernsthaft gesucht haben, die sich versucht haben, an Gottes Gebote zu halten. Aber Gnade ist Torheit und Dummheit. Gnade ist nicht das, was uns zuerst einfällt. Gnade ist auch nicht das, wovon wir leben wollen. Wir wollen es doch selbst hinkriegen. Und wir wollen vor allen Dingen auch nicht, dass die, die Böses getan haben, einfach so davonkommen. Und wir wollen nicht, dass der, der uns Böses getan hat, dir und mir, dass der einfach so davonkommt. Versteht ihr? Jesus passt nicht in diese Welt. Er passt nicht zu uns. Gegen diese Gnade wehren wir uns mit Händen und Füßen. Wir wollen diese teure Gnade nicht. Wenn wir uns etwas zu Schulden kommen lassen, dann sagt Jesus zu uns, komm, bekenne es und höre den Zuspruch der Gnade. Bekenne deine Schuld vor einem anderen und ich werde ihm den Zuspruch der Gnade in seinen Mund legen, damit du ihn hörst. Aber wir sagen, nein, das wollen wir nicht. Jesus sieht, wie wir uns quälen mit Konflikten, die unbereinigt sind. Und der Frieden zwischen uns fehlt. Und das Leben ist doch im Unfrieden zu leben mit einem Menschen, das beschwert uns. Das macht es uns nicht leicht. Jede Begegnung mit dem anderen ist schwierig und wir fragen uns, wie soll ich ihm heute wieder aus dem Weg gehen? Wie soll ich heute ihm begegnen? Aber Jesus sagt, ich will dir die Kraft geben. Ich gehe dazwischen und ich gehe mit. Reich dem anderen die Hand. Streich durch, was zwischen euch war. Fang neu an und du wirst merken, dass dir eine Last vom Herzen fällt. Dass es leichter ist, dem anderen neu zu begegnen, wenn man das Alte hinter sich lässt. Aber wir sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir leben lieber mit der offenen Rechnung. Wir verbeißen uns in unseren Ehrgeiz, nach Streben, nach Größe, nach Besitz, nach Ehre, nach Einfluss, nach Anerkennung. Es macht uns nicht glücklich, aber wir streben weiter danach. Wir müssen besser sein, wir müssen höher sein, wir müssen klüger sein. Ergebnisse zählen und Menschen sind da manchmal richtig hinderlich. Und Jesus sagt, du, gib mir das doch alles mal ab. Lass doch mal los davon. Vertrau darauf, dass ich dir das gebe, was du in deinem Leben brauchst. Du verlierst so viel, viel an Zeit mit anderen Menschen, mit deiner Familie, mit Freunden. Du verlierst die Freude an der Schöpfung. Du verzettelst dich in deinem Leben, wenn du nach all dem strebst. Aber wir sagen, Jesus, das wollen wir nicht. Jedenfalls nicht, wenn du unsere Kreise störst, unseren Lebensstil in Frage stellst, unsere Beziehungen durchleuchtest, unsere private Gemütlichkeit störst, wenn du unseren Ehrgeiz, der oft falsch ist, entlarvst, wenn du uns am Geldverdienen hinderst. Wir wollen dich nicht, wir wollen deine teure Gnade nicht. Damit schlagen wir Jesus nicht ans Kreuz. Aber wir entziehen uns. Wir hören nicht mehr hin. Wir vernachlässigen das Gebet. Wir schauen den Gottesdienst dann, wenn es uns gerade passt. Wir überhören vor allen Dingen, wenn Jesus etwas sagt, was uns nicht passt. Wir stellen uns nicht zu unseren Problemzonen. Oft wissen wir besser, was die Problemzone des anderen ist. Wir lassen Jesus, wenn es um uns geht, einfach links liegen. Wir sind auch nicht anders. Darum muss Jesus leiden. Und wir werden es noch hören, auch für uns. Die Bauleute verwerfen den kostbaren Stein. Und doch ist er zum Eckstein geworden. Für uns. Der zweite Aspekt führt uns in den innersten Kreis der Jünger hinein. Petrus, als er hört, was Jesus sagt, ich werde leiden und sterben, er wird impulsiv. Er redet gerade das aus, was ihm in den Sinn kommt. Das soll nicht sein, sagt er, dass du leiden und sterben musst. Wir sind doch gerade gut drauf. Jesus, denk doch mal an den Mann, der seine Familie wieder versorgen kann. An die Frau mit ihrer Blutkrankheit. Wenn du die Menschen heilst, dann werden tausende Menschen kommen. Und denk doch, der Zöllner und die Ehebrecherin, wir werden Beratungsstätten in den verschiedenen Orten einrichten, für Menschen mit Problemen, für Aussteiger, die nicht mehr mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiten wollen. Und Jesus, lass uns Kindergärten aufbauen als pädagogische Mustereinrichtung. Wir können so viel Gutes tun. Wir können den Menschen helfen und wir können sowas von erfolgreich sein. Ich meine es nur gut, Jesus. Das mit dem Leiden und Sterben kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Oder? Und dann kommt ja so eine ganz schräge, so eine unjesusmäßige Situation. Luther übersetzt, geh weg von mir, Satan. Ein katholischer Theologe übersetzt, geh mir aus den Augen, Satan. Was du denkst, das ist menschlich. Aber mein Plan ist göttlich. Jesus erweist sich hier als unverbesserlich und er führt uns alle damit noch einen Schritt weiter. Eben haben wir ausgelotet, warum Jesus abgelehnt wird und die Leute ihn lieber tot als lebendig sehen. Jetzt werden wir sehen, dass das auf geheimnisvollen Gründen mit den innersten Absichten Gottes übereinstimmt. Es wird nicht nur passieren, sondern es muss passieren. Petrus sagt, wenn Jesus zu Petrus gesagt hätte, geh mir aus den Augen, das wäre schon hart gewesen. Er hätte sagen können, all deine Ideen mit Arztpraxen, mit Selbsthilfegruppen, mit Kindergärten, die sind gut. Aber das bringt nicht die Rettung der Welt, die ich euch bringen will. Es muss etwas anderes geschehen. Und dazu muss ich leiden, sterben und auferstehen. Wenn Jesus das gesagt hätte, das wäre schon hart genug gewesen. Aber er sagt es noch viel härter. Er sagt, Satan, geh mir aus den Augen. Satan, das ist doch der Gegenspieler, der Verwirrer, der Vernebler, der Gegenspieler Gottes. Und Satan will keinen leidenden Jesus. Der Teufel hat nichts zu tun mit einer Theologie des Kreuzes. Er könnte gut leben mit einem erfolgreichen Jesus, der am Ende seines Lebens im Schaukelstuhl sitzt und sich freut. Der Teufel fürchtet nichts mehr als einen toten Jesus am Kreuz. Und wenn Petrus Jesus diesen Weg ausreden will, so bitter er auch werden wird, dann spielt er im Team des Gegners. Die Gemeinde, die das Kreuz nicht leiden will, die hat die Seiten gewechselt. So ernst ist das, was Jesus hier sagt. Man kann den Satz auch noch ein bisschen anders übersetzen, eher so wie die Basisbibel. Hinter mich, ruft Jesus dem Petrus zu. Hinter mich, da wo du hingehörst. Ich bin vorne, du bist hinter mir. Ich bin der Meister, du bist mein Jünger, du bist mein Schüler. Ich sage, was die Welt braucht und du folgst mir und hilfst, das in der Welt umzusetzen. Und wenn du mir folgst, dann hast du Teilhabe an der teuren Gnade. Willst du das? Willst du diese Gnade, die ich dir geben will? Willst du mich, willst du den gekreuzigten Jesus? Willst du glauben, vertrauen, gehorchen, wenn es sein will, muss auch leiden? Willst du das? Willst du an mir festhalten, aber damit das wahre Leben gewinnen? Diese Frage stellt Jesus dem Petrus und er stellt sie heute Abend dir und mir. Und die Frage ist, wie willst du darauf antworten? Amen.